Ich begrüße euch, Sie, liebe Hörer, zu unserem Podcast Der gute Ton. Und heute habe ich eine fantastische, wieder mal eine fantastische Gästin bei mir im Zoom-Meeting virtuell. Und zwar handelt es sich um die Opern- und Konzertsängerin und Gesangspädagogin Julie Kloos. Julie, stehst seit deinem fünften Lebensjahr auf der Bühne. Es schlossen sich dann 12 Jahre Ausbildung in Ballett, Jazz, Modern Dance, Stepptanz und Pantomime an. Du hast damit über 300 Auftritte in Tanz- und Bewegungstheater absolviert. Du hast selber Choreografien, das finde ich ganz besonders toll, und Leitungen in Ausdrucks- und Improvisationstanz übernommen. Du hast zunächst als Jazzsängerin begonnen und hast dich dann der Ausbildung deiner klassischen Stimme gewidmet. Du arbeitest unter anderem, unter vielen anderen, also ich habe das jetzt ein bisschen gekürzt, was man da auf deiner wunderschönen Webseite alles finden kann, mit dem Kapellmeister Thomas Modos, der unter anderem auch an der Deutschen Oper Berlin tätig ist, unter anderem als Assistent von Karl Böhm und Daniel Barenboim. Und dem Musiktheaterregisseur und Opernsänger Thorsten Marford zusammengearbeitet. Du bist Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbandes, hast Meisterkurse bei Petra Lang und Rollenstudien bei Grace Bunbury, da kommen wir nachher noch zurück drauf, das interessiert mich sehr, absolviert. 2009 hast du eine offizielle Meisterklasse, also im Rahmen deines Studiums, bei Professor Becker in Wuppertal absolviert. 2010 hast du das Zertifikat als Gesangslehrerin des BDG, Bund Deutscher Gesangspädagogen, erarbeitet, bist als freie Mentorin am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück und der Folkwang Hochschule in Essen tätig. Gibst Kunstliedprogramme und erarbeitest Opernliteratur mit Juri Schulze-Reimpell und hast eine regelmäßige Zusammenarbeit mit dem Organisten Markus Lehnert. Du bist vor allem im Opern- und Operettenbereich, aber wie könnte es anders sein, auch im geistlichen Fach, in einer Vielzahl von Engagements tätig. Also sehr, sehr vielseitig unsere Gästin heute, das sehen wir schon. Du hast mit den Essener Philharmonikern, den Dortmunder Philharmonikern, den Bergischen Symphonikern und den Petersburger Philharmonikern zusammengearbeitet, führst regelmäßig eigene Liederabende, unter anderem mit Werken von Schumann, Schubert, Brahms, Mendelssohn, Bartholdy, Strauss und Berg durch. Und hast last but not least eine ganze Menge Musik reingegründet. Und zwar 2007 die Gesangskunst im Saal und junge Stimmen im Saal. Seit 2011, also die laufen auch alle noch, Musik zur Marktzeit Münster. Seit 2021 Online-Flügelkonzerte. Seit 2022 Pop meets Klassik. Da möchte ich nachher auch noch einhaken. Und befindlich in Konzeption Hidden Places, ja, ein bisschen an Hidden Pieces angelehnt. Habe ich was vergessen? Ha, ich schnaufe jetzt mal durch.
Nein, es ist, glaube ich, alles drin. Und es
Wunderbar.
hört sich für mich sehr verrückt an, weil ich denke, mein Gott, ich habe, glaube ich, viel gearbeitet.
Ja, das finde ich auch immer sehr, sehr aufregend. Wenn man seine eigene Vita liest, denkt man sich so, ja, doch, die Jahre sind so durchgelaufen
Ja.
und man hat sie nicht vertrödelt. Nein, nein, also wundervoll, was du da alles auf der Agenda hast und hattest und hast noch. Was hattest du zum Frühstück? Ich muss jetzt dazu sagen, wir nehmen um 16 Uhr auf, aber die obligatorische Frage, was hattest du zum Frühstück, ist eigentlich immer unsere Einstiegsfrage gewesen. Und das deswegen, weil wir einfach finden, dass der Start in den Tag für eine singende Person unheimlich wichtig ist. Deswegen gebe ich einfach die Frage, auch wenn es ein bisschen länger hier schon her ist, an dich.
Ja, ich kann mich auch noch gut erinnern. Es
Sehr
ist wie jeden Tag, es ist Porridge mit frischem Obst und einer Menge Earl Grey Tee. Und
gut.
man nimmt sich, oder ich nehme mir immer sehr viel Zeit fürs Frühstücken vor und habe ungefähr 6 Minuten. Das heißt, es ging auch heute Morgen schnell.
Ja, aber immerhin 6 Minuten. Also das finde
Immerhin.
ich toll, denn ich bin eine bekennende Frühstückshasserin und bei
Ja.
mir ist es meistens einfach der Tee. Aber der muss sein.
Ja.
Also oft auch Tea to go, grüner Tee, aber der muss sein, sonst bin ich nicht wach.
Ja.
Erläutere uns ein bisschen für unsere HörerInnen. Warum Porridge, warum frisches Obst und warum Earl Grey? Also du rennst bei mir offene Türen ein.
Tatsächlich sage ich mal so, wir sind ja im Sängeralltag viel unterwegs und das, was einverleibt wird, soll doch lange in uns bleiben und vor allem satt machen. Und der Grey Tee ist, denke ich, einfach ein bisschen eine Hommage an meine Bremer Herkunft, weil ich bin teetrinkend sozialisiert worden und sehr spät erst zum Kaffee gekommen. Sehr spät, tatsächlich erst in der Schwangerschaft mit meiner Tochter. Und
Wie
ja,
ist wie
trotzdem
alt jetzt
morgens
deine
hat der
Tochter?
Earl Grey Tee. Meine Tochter ist dieses Jahr 11 Jahre alt geworden. Also
Okay, also.
schon fast erwachsen, schon fast. Haha.
Ja. Wunderbar, ich danke dir vielmals für diesen Aufschluss. Bremen, das, also wie
Gerne.
gesagt, ich finde das toll, wenn man mit Tee sozialisiert wurde. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Deine Ausbildung liest sich extrem vielseitig. Jetzt möchte ich dich gerne löchern. Wie kamst du vom Jazz und vom Tanz zur Oper? Vielleicht
Eigentlich
zuerst
ist
vom
das,
Tanz zum Jazz oder
ja,
erzähl.
es ging ein bisschen zusammen. Also, dass diese herrliche, für mich wirklich schön klingende Vita, bitte entschuldige, dass ich das so sage, ist für mich immer noch eine Besonderheit, weil ich bin tatsächlich privat ausgebildet. Und somit kommt natürlich die Menge an Lehrerinnen, Lehrern und Menschen, die mich, sage ich mal, beeinflusst haben im positivsten Sinne. Thomas Modosch, den du vorgelesen hast, ist ein wunderbarer Repetitor gewesen. Er ist leider verstorben vor ein paar Jahren. Das hat einen großen Riss hinterlassen in all unseren Herzen, die mit ihm arbeiten durften. Naja, und wie komme ich von dem Tanz zum Jazz? Tatsächlich, Tanz und Showtanz ist ja ganz nah auch mit der Stimme verbunden. Und man hat mir immer gesagt, dass da etwas ist, was ich ausbilden lassen soll, nämlich eben die Stimme. Aber erstmal hatte ich ein Jungstipendiat für Tanz, also um das zu studieren. Und meine Eltern haben sich aber sehr dafür ausgesprochen, dass ich erst was Richtiges lerne, wie es in der Generation heißt, also den bürgerlichen Beruf. Das hat mich ein bisschen abgelenkt in meiner gesamten Vita. Ich bin dann tatsächlich nach der Schule erstmal Erzieherin geworden, war in meinem Beruf mäßig glücklich, weil ich ja natürlich noch das Künstlerische für mich sah und auch erreichen wollte. Und dann ging es holter die Polter in eine Jazz-Kombo, weil in meinem Elternhaus lief eigentlich immer nur Jazz. Also Billie Holiday und Ella Fitzgerald und was weiß ich, Nat King Cole und so weiter. Und da habe ich natürlich irgendwann mit sängerischer Stimme versucht, es nachzumachen. Plötzlich dann so ein bisschen meinen eigenen Gesangsstil, also vermeintlich eigenen Gesangsstil dahinter entwickelt und bin dann in verschiedene Jazz-Kombos reingereicht worden. Damals glaubte ich noch, tiefe Altistin zu sein. 3 Jahre später wusste ich, ich bin hoher Koloratursopran, also völlig entgegengesetzt. Und dadurch, dass die Stimme darüber natürlich Schwierigkeiten bekommen hat, mein großes Glück, muss ich dazu sagen, bin ich mit als Stimmnotfall in logopädische Behandlung gekommen und somit auch in meinen ersten klassischen Gesangunterricht. Und dann ging der Weg voran, sag ich mal.
Also Donnerwetter, das muss ich mal ganz kurz zusammenfassen. Ein Elternhaus, was dich mit Tee sozialisiert hat und mit Jazz, mit Ella Fitzgerald, das waren nicht die schlechtesten Menschen, muss man wirklich vielleicht
Nein,
einfach
ganz sicher
sagen.
nicht.
Nein,
Ja.
nein. Und das Schwester im Geiste, das mit dem richtigen Beruf, das kenne ich auch. Ich konnte mich da zum Glück sträuben, aber wenn es nach meinem Vater, der Orthopäde gewesen ist, gegangen wäre, wäre ich zusätzlich Krankengymnastin gewesen, was vielleicht tatsächlich gar nicht so verkehrt gewesen wäre.
Ja.
Aber hinterher ist man immer schlauer. Ja, und dann hatte ich
Aber auch,
quasi,
genau,
ja, nein, nein.
auch die Eltern. Auch die Eltern sind schlauer. Also es gab ein Weihnachtsfest vor vielen, vielen Jahren, wo mein Vater auf dem Weihnachtsspaziergang zu meinem sehr erwachsenen Bruder und auch ich war schon ganz schön erwachsen gesagt hat, also merkt euch das, Kinder, für eure eigenen Kinder, mischt euch nicht in die Berufswünsche eurer Kinder ein. Es hat keinen Zweck. Im besten Falle habt ihr sie so geliebt, dass sie verstehen, was sie wert sind und kommen trotzdem da an, wo sie ankommen wollten. Und das betraf mein Bruder für seine Sozialisation genauso wie mich. Also letzten Endes, man wird ja reich durch all die Erfahrungen, die man macht, auch wenn es kein gerader Weg in dem Beruf ist, finde ich. Also kann ich so über mich selber sagen.
Ich habe einen ganz lieben Freund in der Schweiz, der auch Sänger ist, der mir in finsteren Zeiten oft zur Seite stand und dann ganz oft gesagt hat, wer Umwege macht, sieht mehr vom Leben. Und ich finde, da ist sehr, sehr viel Wahres dran.
Sehr,
Und
sehr
wenn man
cooler
sich,
Freund.
ja, sehr cooler Freund, und wenn man sich Biografien anschaut, also gerade auch eben KollegInnen-Biografien, dann ist es ja ganz, ganz oft so, dass das überhaupt nicht so geradlinig, das liest sich bei Wikipedia vielleicht geradlinig, aber geradlinig ist es nie. Und Stimmkrisen kennen, glaube ich, alle, ob die nun logopädisch behandelt werden oder nicht. Ja, wie
Ja.
spannend. Das heißt, du bist über die Logopädie zum klassischen oder zur klassischen Ausbildung gekommen.
Tatsächlich, ich habe eine klassische Gesanglehrerin getroffen, die Anne Klare in Münster. Die hat mir sehr viel beigebracht, aber ist dann durch ihre zweite Schwangerschaft an den Punkt gekommen, dass sie mich abgegeben hat als Schülerin. Und dann habe ich bei Ludger Breimann tatsächlich hier in Münster meine komplette Gesangausbildung gemacht, bis der mich eben an den Meister Becker gegeben hat nach Wuppertal. Also da war er damals Leiter in der Gesangabteilung der Hochschule, aber der war schon längst pensioniert. Und Professor Reinhard Becker war wirklich mein Mentor, muss ich sagen. Und hat viele Jahre meinen Weg nicht nur aus quasi den Mentorendienst gemacht, den ich jetzt manchmal so an einer Hochschule mal ab und an machen darf. Das ist
Ah.
auch dieses die Liebe zum Unterrichten, das hat er uns sehr, sehr verkauft, also ohne daraus Geld zu machen, sondern einfach als wirkliche Einstellung im Leben, immer für die Schüler, immer für die Leute, die singen wollen, egal auf welchen Ebenen. Das hat uns alle, die bei ihm lernen durften, denke ich, sehr, sehr geprägt, auf jeden Fall.
Ja, ich denke, es ist ja auch immer so, also wir hatten ja Thomas Fasthoff schon zu Gast, der dann eben auch erzählte, er sei kein, ich weiß gar nicht mehr, ich will ihn nicht falsch zitieren, aber er sei kein zurückhaltender Lehrer, sondern er würde sich engagieren. Das würde auch be bedeuten, dass er sich manchmal echauffiert im Unterricht. Und er sprach mir da so aus der Seele, weil ich einfach dachte, ja, es ist so was Persönliches. Ich studiere jetzt als Hobby noch Psychologie und da kann ich wirklich einfach sagen, es ist so dermaßen mit dem vegetativen Nervensystem alles verbunden, dass man eben auch als Lehrender nicht einfach sagen kann, mach die Übungen und dann wird das gehen, sondern man muss den Menschen als ganze Person einfach erfassen.
Ja, definitiv. Ja.
Ja, da sind wir fast schon beim Thema unseres heutigen Podcasts, aber das fände ich fast ein bisschen schade, weil ich dich tatsächlich gerne noch ein bisschen interviewen möchte, bevor ich dazu komme, zur Ganzheitlichkeit des Unterrichts, ja, wo wir nachher hinwollen. Du hast es gerade schon gesagt, wer hat dich besonders geprägt? Das war sicherlich Herr Professor Becker.
Ja, definitiv, ja.
Ja.
Und auch Thomas Mordosch als Repetitor der Hochschule. Also alles, was ich an Unterricht hatte, hatte ich ja privat. Wie gesagt, die Hochschule habe ich auch versucht natürlich. Ich habe versucht, noch die Eignungsprüfung zu bestehen. Aber ich war leider zu alt für den Weg. Ich bin tatsächlich in der klassischen Musik erst mit 25 angekommen. Und die haben mich freundlicherweise trotzdem alle zu Vorsingen eingeladen. Und in Düsseldorf waren sie aber so nett, mir ehrlich zu sagen, wir dürfen es dir nicht offiziell sagen, aber inoffiziell, du bist zu alt für den Studienweg, mach es privat weiter. Und dann ging für mich natürlich eine recht harte Zeit der Finanzierung meiner Privatausbildung los. Das war wirklich eine Zeit, in die ich auch nicht so gerne wieder zurück möchte, weil es einfach echt entbehrlich war, andererseits oder entbehrend. Andererseits war es natürlich voller Eindrücke. Und ein treuer Begleiter meiner musikalischen Ausbildung war Thomas Modosch, der. Ja, ich nenne ihn ja im Spaß, aber meinem musikalischen Vater, der hat mir alles beigebracht und hat mich auch an die Adressen gegeben, wo ich hin wollte auch, aber auch dann hin durfte, um einfach weiterzulernen, unter anderem dann die Meisterkurse und so weiter. Das ist ja das Glück im Singen, dass wir nicht von den Konservatorien und den Hochschulen abhängig sind. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es ja auch privat anzukommen. Es ist halt nur unfassbar teuer. Sehr,
Ja,
sehr
also
teuer.
ich kann mir vorstellen, wovon du redest. Ich war jetzt bis letztes Jahr Dozentin an der, freie Dozentin an der Kaleidos Musikhochschule in Zürich. Da kann man nur quasi freie Mitarbeiterin sein. Und das Studium ist eben, es ist ein sehr, sehr anerkanntes. Hier in Deutschland fragen die Leute immer so, was ist denn das? In der Schweiz kennt man das sehr gut. Es ist lange, lange, hat lange Tradition, ist leider jetzt quasi am Zumachen. Deswegen bin ich da auch nicht mehr. Es hat
Schade.
die, ja, sehr, sehr schade. Es hat die Corona-Zeit quasi nicht überstanden. Aber es ist eine Art des Privatstudiums. Also man kann sich dort dann eben institutional vernetzen, aber es ist eben schon auch sehr, sehr teuer. Das muss man schon immer eben sagen. Und auf der anderen Seite bietet es, so wie du es gemacht hast, natürlich auch die Möglichkeit, abseits von institutionalen Systemen sein Glück zu suchen und zu finden, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, denn den richtigen Lehrer zu finden, das ist ja für uns SängerInnen wirklich immer eine große Herausforderung. Und nicht mit dem Eintritt in die Hochschule allseligmachend, möchte ich jetzt mal sagen, beschlossen, dass das dann so ist, dass man zu dem für die Person Richtigen kommt, ne? Also
Ja,
da kann
das
man
ist
natürlich dann
definitiv so.
im Privat. Und ich, wie gesagt, ich hatte auch in meiner Theaterzeit an der Oper Chemnitz, hatten wir eine ganz fantastische jugendlich-dramatische Sopranistin, die auch eine private Ausbildung gemacht hatte, Astrid Weber, eine fantastische Enter und Co. Also ja. Du unterrichtest selbst neben deiner beachtlichen sängerischen Karriere. Was macht dir dabei am meisten Spaß? Oder vielleicht gibt es ja da Verknüpfungspunkte. Wie sieht der die optimale, ideale Schülerin aus?
Ich würde sagen, das muss man von der anderen Seite betrachten. Wir sollten die idealen LehrerInnen für unsere SchülerInnen sein. Im besten Falle kommt jemand rein, der wissbegierig ist, der Stimmmaterial hat, egal in welcher Form, verkümmert, verschüttet oder verortet woanders. Manchmal sind ja auch Stimmnotfälle dabei. Also ich arbeite auch viel mit professionellen Sängerinnen und Sängern, Schauspielern und Schauspielerinnen. Also ich lerne hier eine Menge Leute kennen. Und das Perfekte erreicht man in der gemeinsamen Arbeit. Und leicht ist nichts davon und schwer ist es auch nicht. Es ist irgendwie immer so beides, je nachdem, wie die Menschen konditioniert sind in ihrem Alltag, in ihrem Leben sowieso. Und wenn sie zielgerichtet schauen, kommen sie eigentlich auch alle an, muss man wirklich so sagen. Also ich erlebe das so. Es ist ein großes Glück und eine große Freude, das immer wieder festzustellen, egal wie heftig die Umwege zu sein scheinen im pädagogischen Umgang mit Stimme. Wenn der Stimmträger oder ich nenne es auch immer gerne Sänger und Sängerin Holz, wenn das echt ist, dann kommen sie auch an und dann ist es auch ganz leicht im Nachhinein.
Da hast du was sehr, sehr Schönes gesagt. Also das stimmt, wenn die Zielrichtung stimmt und die eigene Einstellung dazu, dann kommt man tatsächlich sehr, sehr weit. Ich drehe die Frage trotzdem nochmal um, weil ich möchte es ganz genau wissen. Wie sieht, also für wen bist du die richtige Lehrerin? Du hast es gerade gesagt, man müsste die Frage umdrehen. Also wie sein, damit wir quasi die richtigen Lehrkräfte für unsere SchülerInnen sind? Für wen bist du die Richtige?
Ich würde sagen, ganz pauschal für alle, die bereit sind, mit ihrer Stimme zu arbeiten. Und lustig ist daran, dass manche und mancher der oder die hier reinkommen, gar nicht wissen, dass sie daraus eigentlich einen Beruf machen können. Ich habe das jetzt vor ein paar Tagen erlebt, da hat sich ein Schüler von mir aus Portugal zurückgemeldet. Der ist ein ehemaliger Rastafari, also ein echter Reggae-Sänger. Und das klingt ja immer so, ja, komm, Bob Marley ist tot, aber der macht wirklich tolle Reggae-Musik und verdient damit mittlerweile sein Hauptgeld, nur in einem ganz anderen Land eben. Er hat es in Deutschland vor und ist in Portugal quasi jetzt schon ein richtiger Internetstar. Völlig auf dem Boden geblieben und da kann ich sagen, das war der perfekte Schüler, der einfach bereit war, an sich und seinem Leben zu arbeiten. Er musste sehr viel verändern, damit die Stimme gesund wird. Das war sie nicht, als ich ihn kennenlernte. Der ganze Mensch war nicht gesund durch sein Leben, sage ich mal. Und er ist angekommen, mittlerweile mehrfacher Vater und Berufsmusiker. Und das war sein Wunsch. Aber als ich ihn kennenlernte, war das noch gar nicht alles so da. Da war eigentlich eher der zweifelnde Mensch vor mir, der einen künstlerischen Ausdruck suchte und in der Musik aber noch nicht so richtig fand. Das ist genauso der perfekte Schülertyp für mich. wie die Opernsängerin von der Rheinoper, die reinkommt und sagt, ich kriege meine Pfeifstimme nicht in den Griff und ich darf ihr sehr schnell sagen, deine Pfeifstimme ist gar nicht dein Problem, sondern die mittlere Lage singst du zu schwer und darf über die Bruststimme reingehen. Also das ist der Tag selber ist perfekt und die Schülerinnen und Schüler machen ihn, sage ich mal, noch perfekter. Aber ich muss immer dazu sagen, kein Tag im Unterrichten läuft leicht, wenn ich nicht selber gesungen habe. Also mein Singen geht immer vor. Das klingt sehr egoistisch, aber sonst können wir ja auch nichts geben, wenn wir selber nicht mehr sind, sage ich mal. Deswegen ist auch mein eigener sängerischer Alltag sehr vorhanden, damit ich überhaupt diese Unterrichtszahl auch hinbekomme, weil es ist wirklich mehr geworden. Also ich will das ja immer nicht zugeben und ich weiß auch gar nicht, wie viele Schülerinnen und Schüler ich habe. Ich verweigere mich, das durchzuzählen, weil ich glaube, ich sonst schier Panik bekomme. Und das ist auch keine Angeberei. Wir alle wissen, das ist der Jetzt-Moment und in 3 Wochen kann das vorbei sein, wenn wir nicht mehr gesund sind oder wie auch immer. Also ich genieße das, dass es das jetzt so hat und hoffe, dass es noch lange so bleibt.
Was für wunderschöne Beispiele, vielen Dank.
Gerne.
Wir haben uns, also du mich jetzt wahrscheinlich weniger, weil ich war eine von vielen, aber ich habe dich bei einem Workshop über die Auswirkungen der Angleichung auf die Stimme bei Transmenschen kennengelernt. Ich hoffe, ich
Ja.
habe jetzt nicht schon gleich in der
Nein.
Anmoderation einen Bock
Hab
geschossen.
keine Angst. Nein.
Danke. Wie kamst du denn zu diesem super spannenden Thema?
Tja, tatsächlich kopfüber reingefallen, wie immer im pädagogischen Leben. Ich bin Vocal Coach an der Freilichtbühne Coesfeld. Das ist hier ein kleinerer Ort in der Nähe von Münster. Freilichtbühnen sind ja qualifizierte Amateurbühnen mit einer Menge mit menschlichem Material, nicht nur was Singen und Tanz und Spielerei angeht, sondern eben auch Ehrenamt an der Bühne selber. Und da habe ich Jack kennengelernt und Jack war gerade auf dem Weg mit der Hormonbehandlung zu beginnen oder war auch schon im Anbeginn. Und da wurde mir sehr salopp vorgestellt von, ja, also oder mit den Worten, ja, das war meine Frau, ist jetzt ein Mann. Und ich dachte, was, wie, das so, wie so plakativ, aber okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Und dann habe ich mit ihm ein Stimmanalyse-Thema gehabt, also das einfach durchhören, ob die Stimme gesund ist und habe verstanden, das ist ein Bereich, um den ich mich ja sängerisch beziehungsweise pädagogisch kümmern möchte und habe auch in ihm einen sehr, sehr wichtigen Gesprächspartner gefunden, weil er mir ganz viel erzählt und erklärt hat. Und der erste Satz war, hab keine Angst, mich falsch anzureden. Das ist immer das Wichtigste, weil die Menschen sagen schon, was sie brauchen. Die Leutchen können für sich reden. Meistens, wenn sie sich outen, sage ich mal, als eben transgeschlechtlich, transgender. Transgeschlechtlich sagt man heutzutage ja nicht mehr so gerne, die berichtigen einen ganz schnell. Also das Wichtigste ist einfach, wie darf ich dich ansprechen? Und ich meine, das fängt ja schon bei uns allen an. Wir lernen uns kennen und fragen, soll ich sie siezen oder darf ich dich duzen? Und dann fragt man eben noch Pronomen, muss ich auf was achten, darf ich auf was achten? Und das ist ja auch das, was Jack in dem Film damals gesagt hat. Also übersetzt, nehmt uns einfach so an, wie wir sind. Also, das ist das Wichtigste. Und so ging die ganze Arbeit los.
Also, ich habe das, ich weiß gar nicht mehr genau, wann dieser Workshop war, irgendwann im Winter.
Ja, richtig.
Genau, ich habe ja bis jetzt zu diesem, bis zu diesen Sommerferien, in denen wir uns gerade befinden, an der Berufsfachschule in Dinkelsbühl, Berufsfachschule für Musik, gearbeitet, 13 Jahre lang. Und ich habe deinen Workshop gefeiert,
Schön.
weil mir tatsächlich, also ich unterrichte, habe auch noch einen Lehrauftrag an der Musikhochschule in Würzburg, da ist mir tatsächlich noch kein Transgender untergekommen, aber in Dinkelsbühl wurde es mit den letzten Jahren immer mehr. Und es
Ja.
war ein fürchterliches Herumgeeier, weil ich mich nämlich diese tapfere, taffe Frage zum ersten Mal nach deinem Workshop getraut habe. Ich habe
Ja.
tatsächlich jetzt im letzten Vierteljahr auch noch mal einen, also eine Transfrau unterrichtet. Und die habe ich tatsächlich dann gefragt, weil sich das
Ja.
im unterm Schuljahr eben auch ja dann, also wie kriegten wir eben eine, wie das immer so gemacht wird, von unserem Chef eine Nachricht, dass jetzt das weibliche Pronomen gültig ist. Und ich habe das nochmal
Ja.
abgefragt. Und dann habe ich gleichzeitig gefragt, Sie haben ja so eine phänomenale Kopfstimme, denn das hatten wir vorher schon ausprobiert. Alle meine Männer müssen immer Kopfstimme singen, weil keine gesunde Voix mixt ohne Kopfstimme, also ohne Kopfstimmenanschluss. Und deswegen wusste ich das. Und dann habe ich gesagt, hätten Sie denn Lust, dass wir da in diese Richtung ein bisschen weitergehen? Es würde ja möglicherweise auch Ihre Angleichung ein bisschen unterstützen oder zumindest moralisch unterstützen. Und da war sie wirklich ganz, ganz angetan. Wir haben dann ein paar Stunden, es waren wenige Stunden jetzt, aber so gearbeitet. Und ich hatte es in den vergangenen Jahren eben immer mal wieder und habe aus diesem Grund eben deinen Workshop wirklich gefeiert, weil ich dachte, oh, da ist eine, die setzt sich damit auseinander und die kann ich jetzt mal alles das fragen, was ich gerne wissen wollte und was ich aber eben ja, mich immer nicht getraut habe zu fragen.
Ja,
Ja.
schön.
Was hast du bereits alles entdeckt bei dieser Arbeit?
Tatsächlich im zwischenmenschlichen Bereich die absolute Bestätigung, dass Gesangbrücken, Musikbrücken und Stimmbrücken, wenn ich das mal so ganz doof sagen darf, dass die immer direkt ins Herz des Gegenübers führen. Also wenn du Sängerin bist oder Sänger und du weißt, wie stark das Hoch und Runter der eigenen Stimmentwicklung war oder Ausbildung war. Nicht alle sind geradeaus direkt in die tollsten Koloraturen gekommen. Wir alle mussten sehr hart daran arbeiten. Wenn man das so, sage ich mal, offen, was heißt, sage ich mal, offen zugibt, dem Menschen, der einem gegenübersteht, holt man den und diejenige auch noch mal ganz anders ab auf ihrem eigenen Weg. Diese Hemmschwellen abzubauen, auch dieses Bemitleiden, ach, die Hormone, die wiegen jetzt heute schwerer, da sind andere Sorgen da, körperliche Blessuren werden anders gefühlt. Einfach, das ist ja bei allen Sängerinnen und Sängern so, einfach behandeln wie alle anderen und nicht aufgesetzt, sondern einfach Mensch sein, tatsächlich. Und ich bin ganz überrascht, wie viel auch dann die Leute von sich erzählen, wie ihr Weg war. Und auch gerade was so die Diskriminierung angeht, die meisten haben sehr viel davon erlebt. Gerade auch die Menschen, die ganz klar schon sehr früh wussten, dass sie im falschen Geschlecht stehen, dass sie das sich körperlich anders wünschen, die dann plötzlich so angenommen werden von ihrem Umfeld, weil sie sich eben auch dann in Anführungszeichen geoutet haben. Das ist eine herrliche Arbeitsweise. Aber natürlich auch wirklich das rein stimmtechnische. Also mein Lieblingsthema, die Bruststimmfunktion in der Frau, die sich zum Mann angleichen lässt. Das ist ein großes Thema in der Hormonbehandlung. Das alle kennen wir. Wir wissen, dass Frauen jeglichen Alters unter Hormonbehandlung stehen, Wechseljahre, die Pille, was auch immer, oder Schwangerschaften oder Nachschwangerschaften, dass so vieles davon sich gleicht. Und letzten Endes Analyseohren auf, Empathie an und sängerisch durcharbeiten. Also ich habe gemerkt, je mehr ich verkopft an den Menschen rangehe mit, oh Gott, hoffentlich falle ich jetzt nicht hier mit diesem armen Schüler oder Schülerin ins Bodenlose der Inkompetenz, desto mehr Quatsch habe ich eigentlich angefangen, anstatt einfach zu sagen, boah, ist ein Sänger, ist eine Sängerin, ich fange jetzt an, Analyseohr an und los, wie gesagt.
Fantastisch. Ich würde gerne hier einhaken und finde das ein vorläufiges, ganz fantastisches Schlusswort. Wir haben uns ja vorneweg, also bevor die Aufnahme gestartet hat, darüber unterhalten, ob wir heute eine Doppelfolge machen. Ich finde unbedingt ja. Ich finde
Ja,
das so ein
schön.
wichtiges Thema. Wir machen unbedingt eine Doppelfolge. Aber ich finde das wirklich Analyseohren auf, Empathie an, finde ich das schönste ja, Schlusswort, was ich mir jetzt denken kann und würde da jetzt kurz einen Break machen und wir hören uns gleich wieder.